Ich darf euch allen einen schönen guten Morgen wünschen. Ist der Ton okay so? Ja? Ein bisschen laut vielleicht. Oder es hallt ein wenig. Gottes Bach ist voller Wasser. Mich hat dieser Vers mal unglaublich Mut gemacht. Gerade wenn du im Dienst bist oder in der Predigtvorbereitung oder Hauskreis oder was auch immer ist, da kam dieser Vers mal an einem Kalender dran, Gottes Bach ist voll Wasser. Und ich musste sofort an eine Baustelle zurückdenken, hat man ein Dach baut und so weiter. Und man musste immer über eine kleine Brücke gehen und der Bach, der war vielleicht einen Meter breit oder 2 Meter. Aber der war tief und da ist klares Wasser vom Berg runtergelaufen. Also es war so schön und das war mein erster Gedanke, als ich den Vers gelesen habe. Gottes Bach ist voll Wasser. Mein Glas ist leider leer. Vielleicht mag mir jemand Wasser holen. Vielen Dank. Das letzte Mal haben wir uns den Philipperbrief angeschaut. Wir haben angeschaut die Philipper 2, die Verse 5 bis 11, wo es um den Gehorsam Christi geht, wo wir sehen, wie er sich demütigt, wie er einen Weg geht, uns, dich und mich im Blick hat. Er geht im Gehorsam. Und dann heißt es, bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, ging der Herr Jesus gehorsam seinem Vater, weil der Vater ihn gesandt hat. Mensch, Axel, vielen Dank, du kennst den Vers, gell, mit dem kalten Wasser. Bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es, daraufhin hat Gott ihn hoch erhoben über jeden Namen, den es gibt. Es gibt niemanden, der höher ist als der Herr Jesus. Und die Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, auch die Einleitung, die wir heute gesungen haben, die führen hin auf das Wort, das heute kommen wird. Wir haben gelesen von dem Willen des Vaters, dies ist meine Speise, dass ich den Willen des Vaters tue. Jetzt ist uns oft dran gelegen, ja, lieber Vater im Himmel, was ist dein Wille für mein Leben? Da werden wir drauf kommen. Dann dieses Lied, wo wir gesungen haben, das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Das werden wir heute auffinden. Gott möchte, dass wir auf ihn blicken, dass wir den Sohn vor Augen haben, dass wir die Liebe, die er zu uns hat, die der Vater zu uns hat, verstehen und dass wir unsere Liebe, die wir haben, wieder neu entfachen. Dass diese erste Liebe, kannst du dich nur erinnern, wo du den Herrn Jesus kennengelernt hast? Dass diese erste Liebe bei dir, lieber Bruder, wie alt du vielleicht jetzt schon bist, oder liebe Schwester, wie viele Jahre du schon im Glauben bist, dass diese erste Liebe, dass du daran denkst und wieder von vorne anfängst. Bedenke, wovon du gefallen bist, sagt der Herr Jesus, eine Gemeinde in den Sendschreiben, dass du die erste Liebe verlassen hast. Der König Salomo, ihr kennt seinen Stadt. Ein Mann, der eine Weisheit von Gott bekommen hat, das war sein Gebet. Herr, zeig mir, wie ich aus- und eingehen soll bei diesem großen Volk. Gib mir Weisheit dafür. Und Gott hat ihn mit Weisheit beschenkt, mehr als alle Weisen der damaligen Zeit. Niemand war weiser als der König Salomo. Und in seiner Königswürde hat er sich 700 Frauen geholt und 300 Nebenfrauen. Ich stelle mir das unglaublich furchtbar stressig vor. Nicht gegen die Frauen gerichtet, sondern einfach aus der Sicht eines schlichten Handwerkers. Okay? Und dann kommt hier ein Zusatz. Es geht nicht um die einzelnen Frauen, okay? Es geht einfach darum, was ist passiert. Und dann liest man, und die Frauen, es waren viele fremde Frauen, wo er nicht haben sollte, hat er sich genommen, also aus anderen Ländern. Und diese Frauen leiteten sein Herz weg von dem Herrn. Sie haben ihn weggeführt, als er alt worden ist, heißt es dann. Und dann ist ein ganz kleiner Satz zwischendrin, da heißt es, und er hing an ihnen mit Liebe. Und wenn du an etwas mit Liebe hängst, dann wirst du dein ganzes Augenmerk darauf richten. Und das hat Salomo getan. Und er hat sich natürlich von den fremden Frauen oder die aus dem Ausland kamen, wegziehen lassen zu anderen Göttern. Und hat begonnen, zu dem Gott Israels noch andere Götter nebenbei hinzustellen. Warum sage ich das Ganze? Weil wir als Kinder Gottes auch manche Dinge lieb gewonnen haben oder ja bequem geworden sind oder vielleicht ja unseren Auftrag vergessen haben. Vielleicht vergessen haben, dass der Herr Jesus in der Mitte meines Lebens stehen will, dass er in meinem Leben Herr sein möchte und Herr ist. Warum kann ich das so kühn behaupten? Sei dir bewusst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat er dich erkauft. Du bist sein Eigentum, somit ist er dein Herr. Wenn du kein Kind Gottes bist und dir jetzt sagst, ja gut, dass ich da nicht mitmache, dann bist du in der Welt, du bist unter der Herrschaft des Satans, dein Ende wird das Verderben sein und deine Ewigkeit wirst du in der Hölle zubringen. Furchtbar. Ergreif die Hand des Herrn Jesus, damit er Herr in deinem Leben sein kann und damit du ewiges Leben bekommst und mit diesem Herrn in enger Gemeinschaft leben kannst. Schlagen wir die Bibel auf, Philipperbrief, Kapitel 2. Wir wollen mal lesen die Verse 12 bis 18, soweit. Und wenn wir da durchkommen, dann dank dem Herrn, dann ist gut gegangen. Philipper, Kapitel 2. Von Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, denn damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Ich habe der Predigt eine Überschrift gegeben. Es ist ja der zweite Teil vom letzten Mal. Und da habe ich drüber geschrieben, geh es an. Fang an das Leben in der Heiligung. Pass dein Leben deiner Stellung als Kind Gottes an. Du sollst nicht mehr so leben, wie du vorher gelebt hast, als du noch in der Welt warst. Gott möchte, dass sich dein Leben verändert und dass das Bild des Herrn Jesus an dir sichtbar wird. Was meine ich damit? Dass die Lebensweise, das Reden, das, was du tust, das, was du lässt, darauf, wo du fokussiert bist, dass es im Einklang ist mit dem, was der Herr Jesus will, wie der Herr Jesus reden würde, wie der Herr Jesus handeln würde. Du sollst dieses Bild des Sohnes Gottes soll immer mehr sichtbar werden bei dir. Wir wollen das einzeln durchgehen und wir werden merken, aus eigener Kraft werden wir das nicht schaffen können. Das wäre sonst dasselbe wie, was haben wir, wie heißt unser Autoschatz? Ein kleiner Toyota, gell? Nee, nicht Mitsubishi. Also ich weiß nicht mal, was für ein Auto wir haben. Jetzt wisst, dass mit dem was zu tun habt. Das wäre dasselbe, wie wenn ich das Auto jetzt in die Garage stelle und dann ein schönes Poster hinstelle von einem Ferrari und so und sage, so, jetzt wär mal. Funktioniert nicht. Gell? Also, es braucht einen Umbau. Da heißt es Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Warum sollen wir das tun? Ja, darum. Ja, wegen welchem darum? Paulus hat zuvor die Liebe des Herrn Jesus uns vor Augen gemalt. Da heißt es in den Versen zuvor, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Darum. Der als in der Gestalt Gottes, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie Menschen, wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum, meine Lieben, aus dem Gehorsam des Herrn Jesus, ihn als Vorbild und weil er so geliebt hat. Er möchte nicht, dass wir bleiben, wie wir sind, sondern er möchte uns verändern. Und zwar verändert er uns von innen nach außen. Wir können diese Veränderung nicht äußerlich schaffen, sondern es ist eine Veränderung, die von Gottes Seite in uns Raum gewinnen möchte. Darum, meine Geliebten, und jetzt bei dem ganzen Abschnitt, den wir uns heute anschauen, steht das drüber. Du bist von Gott geliebt. Paulus geht auf die Philipper zu und nennt sie meine Geliebten. Und so könnten wir heute sagen, darum meine lieben Geschwister in der Gemeinde Kempten, die den Herrn Jesus angenommen habt, die ihr ihn lieb habt, und das weiß ich, hört zu, was das Wort Gottes heute sagen möchte. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Wo hat der Gehorsam angefangen? Wie kann Paulus das sagen? Man muss dazu sagen, diese kleine Gemeinde in Philippi ist zum Glauben gekommen unter viel Verfolgung und Bedrängnis. Mit viel Not, Widerstand. Kurz bevor ich zum Glauben gefunden habe, habe ich mit einem Freund geredet und ich habe vielleicht ein, zwei Verse aus der Bibel so gesagt und auf einmal wird er ernst und sagt zu mir, wenn du das tust, du wirst alle Freunde verlieren. Wenn du das tust, du wirst nie eine Frau finden. Wenn du das tust, ist dein Leben zu Ende. Meine Frau sitzt hier. Und die Kinder sitzen auch hier. Gott ist treu. Aber kennt ihr diese Kämpfe? Weißt du das noch, wie das war? Wie du innerlich zerrissen bist, soll ich diesem Herrn und Heiland auf ihn hören? Gehorsam? Auf ihn hören, tun, was er sagt. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. haben Paulus zu dem Kerkermeister von Philippi gesagt. Der erste Gehorsamsschritt in deinem Leben ist, dass du dein Leben ihm anvertraust. Gehorsam das Evangelium annimmst, gehorsam dem Herrn bekennst, ich habe gesündigt und bin verloren ohne dich. Wir sagen so leicht, ja, ich habe so viel Schuld und Sünde und so weiter. Aber das Wort bekennen bedeutet, vor Gott zu treten und ihm zu sagen, ich bin ein elender Sünder und wenn du mich verdammst, dann hast du vollkommen recht und bist gerecht. Hilf mir, Herr. Rette du mich, weil ich kann es nicht. In der Apostelgeschichte, Kapitel 3, glaube ich, ist das, lesen wir, wie das Wort des Petrus geredet hat, wo er ihnen den Herrn Jesus aufzeigt und wie er ihnen zeigt, wie sie den Gerechten durchbohrt haben und hingerichtet haben. Dann drang es ihnen durchs Herz, genau dieser Schmerz ging in das Herz, dass sie nur noch sagen konnten, ihr Brüder, was sollen wir tun? An diesem Punkt. Und jetzt kommt der Gehorsamsschritt. Für die Juden sagt er damals, lasst euch taufen und so weiter. Und sie sind umgekehrt und haben getan, was die Brüder sagen. Und heute heißt es, glaube an den Herrn Jesus. Nimm seine Hand an und leg dein Leben in seine Hände. Brich mit den Dingen, die da waren. Und erkenn, dass du Hilfe brauchst. Wir allzeit gehorsam gewesen sind. Der nächste Gehorsamsschritt, wer glaubt, soll getauft werden. Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Der nächste Gehorsamsschritt, die Gemeinschaft nicht zu vernachlässigen. Such die Gemeinschaft unter den Heiligen. Sei bereit, das Wort zu verkündigen. Sei bereit, Zeugnis zu geben. Wenn jemand fragt, was ist das für eine Hoffnung, die in dir ist? Warum bist du so fröhlich? Herr, wie kannst du bei der Zeit nur nach oben blicken? Wie kann das sein? Weißt du, Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Und ich kann dir sagen, wie du dieses Leben auch bekommen kannst. Kennst du Jesus? Die Bereitschaft zum Zeugnis ihm gegenüber. Ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Kennt ihr das? Achtung, der Chef kommt. Ich habe mal so eine nette Geschichte gehört von einem Bruder, der hat gesagt, naja, so war es ja bei uns auf dem Bau auch, wenn der Chef kommt, man muss immer was tun. Sie hatten gerade Pause. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Sie hatten gerade Pause, Brotzeit gemacht und der Chef kommt rein und der junge Lehrling wusste nur, oh, der Chef kommt, ich muss was tun. Ich habe mir den nächsten Heizkörper packt und ihn umeinander tragen. Warum auch immer. Und manchmal geht's uns auch so. Solange wir irgendwie mit den unter Beobachtung uns fühlen oder wie auch immer, da meinen wir ja, jetzt müssen wir fromm sein. Oha. Also ich rede nichts Fremdes hier, gell? Sondern wir merken, wie das im Herzen drin steckt. Und was war bei den Philippern interessant? Da heißt es, sie waren allezeit gehorsam, als er anwesend war. Und dann heißt es, jetzt sind sie es noch viel mehr in seiner Abwesenheit, weil sie wussten, diese Worte, die er gesagt hat, die sind uns sehr zur Hilfe. Also wollen wir doch auf das hören, was er uns sagt. Der Herr Jesus ist zur Rechten des Vaters jetzt und er hat uns einen Beistand gegeben, seinen Geist. Und jetzt wollen wir doch umso mehr das tun, was er sagt, weil es zum Segen und zum Gehorsam und zur Ehre Gottes dient und uns zur Hilfe ist. Wir wollen doch jetzt viel mehr auch das tun, was er sagt. In 2. Chronik 24,2 lesen wir von Joas. Da heißt es, Joas war ein König, tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und dann kommt ein Einwand, solange der Priester Jojada lebte. Und es rüttelt uns wach. Wie lange tun wir, was recht ist in den Augen des Herrn? Es geht jetzt hier um dein Christenleben zu Hause, um dein Christenleben in der Arbeit und so weiter. Außerhalb der Gemeinde, wo einfach du unterwegs bist. Wie lange tun wir was recht ist in den Augen des Herrn? Solange der Bruder an meiner Seite ist? Solange die Schwester an meiner Seite ist? Oder tun wir das im Blick, Herr Jesus, du bist Tag für Tag an meiner Seite. Es geht nicht darum, dass du Fehler machst, okay? Sondern es geht um eine grundsätzliche Einstellung, etwas, das du dir im Herzen vorgenommen hast. Und du wirst Fehler machen und wir machen Fehler. Da kommen wir nachher noch dazu. Wir gehen nicht über diese Erde, ohne zu sündigen. Salomo sagt es mal, kein Mensch ist ohne Sünde. Und kein Mensch ist fehlerfrei. Und ich schon gar nicht und du auch nicht. Aber was steckt in deinem Herzen drin? Dann heißt es hier, verwirklicht eure Rettung. Oh. Geht es hier um Erlösung? Geht es hier um die ewige Erlösung? Um das zu Hause zu sein beim Vater? Nein. Darum kann es nicht gehen. Ihr Lieben, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann müssen wir verstehen, das Wort Gottes widerspricht sich nicht. Es kann nicht eine Fülle an Versen uns beschreiben, uns erklären, die Rettung und das Heil in Christus. Und dann kann es nicht sein, dass 2, 3 Verse, die uns schwierig erscheinen, dass sie das Gegenteil ausdrücken. Worum geht's in dieser Rettung? Es geht nicht um die Ewigkeit, es geht nicht um die ewige Erlösung. Epheser 1, Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm haben wir die Erlösung. Es geht hier nicht um die Ewigkeit, es geht nicht um Erlösung, sondern es geht um eine Rettung. Es geht darum, wie laufe ich in dem Leben als Kind Gottes zur Ehre Gottes? Wie laufe ich in dem Leben als Kind Gottes zur Ehre des Evangeliums, dass das Evangelium nicht verlästert wird? Wie laufe ich in dem Leben als Kind Gottes so, dass ich Frucht erkennbar wird in meinem Leben? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist eine Frucht, dieser Geschmack, der muss in deinem Leben irgendwo rauskommen. Wenn man bei dir reinbeißt, in Anführungsstrichen, und nur Bitterkeit spürt, dann, naja, da passt doch irgendwas nicht, oder? Und dein Leben soll zum Segen für den Nächsten sein. Es heißt im Wort, du bist gesegnet worden, drum sei ein Segen. Gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Und somit kannst du auch ein Segen sein. Aber worum geht's dann, um das Ganze zusammenzufassen? Im Galater 4, Vers 19 spricht Paulus die Galater an und sagt ihnen, dass Christus Gestalt gewinnen soll in deinem Leben. Da heißt es, o ihr Galater, wie lange muss ich auf euch einreden, bis Christus Gestalt gewinnt in eurem Leben? Und es gibt nichts Schöneres, als wie ein Leben zu sehen, das erfüllt ist mit dem Herrn Jesus, das ihn vor Augen hat, diese Liebe zu dem Nächsten hat mit solchen Leuten bist du doch von Herzen gern zusammen. Und sie sind ein Segen für andere, weil sie nicht nur sich im Blick haben. Galater 4, Vers 19, wer es nachlesen mag. 1. Petrus 1, Vers 15. Da wir Kinder Gottes sind, da heißt es, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wir merken, es schnürt uns ein bisschen den Hals zu, mir zumindest. Ich habe ganz schön Mühe gehabt mit diesen Worten, aber sie stehen so da. Gott will, dass seine Kinder ihm entsprechend leben. Woran erkennt man Kinder Gottes? Der Jesus sagt, Johannes 13, an der Liebe. Alles zusammengefasst ist letztendlich, was kommt zum Vorschein? Die Liebe. Das Endziel der Weisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das Endziel ist immer das, dass das Wesen des Herrn Jesus an dir sichtbar wird, dass es Gestalt gewinnt. Das Handeln ist ein Handeln der Liebe, das seinen Nächsten sieht und die Ehre Gottes im Blick hat. Es gibt so einen schönen Psalm, Psalm 86, Abvers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine aus, deinen Namen zu fürchten. Und dann können wir die Tiefe von dem erfahren, der jetzt den Psalm geschrieben hat. Ich will dich preisen, mein Herr, mein Gott, von ganzem Herzen. Und deinem Namen will ich Ehre bereiten, ewiglich. Und ich weiß, dass du das auch bist, wenn du ein Kind Gottes bist. Ganz tief im Herzen, weil das der Geist Gottes in dir bewirkt. Und dann sagt er, denn deine Gnade ist groß über mir. Es ist manchmal ganz heilsam und gut und wichtig zu verstehen, wie sehr Gott dich begnadigt hat oder dich begnadigen hat müssen. Manchmal habe ich den Anschein, mir denken, ach Herr Jesus, weißt du, für mich hast du bloß ein bisschen sterben müssen. Ja, da hätte eine Stunde gereicht am Kreuz. Bitte verzeiht mir, wenn ich so salopp rede. Aber so ist unsere Einstellung manchmal. Nein, ganz im Gegenteil. Er musste diese ganze Zeit dort hängen und er konnte keinen, auch nicht einen einzigen Abstrich von dem machen, was von dem Opfer, das er bringen musste, für dich und für mich als allererstes. Egal wie fromm du dein Leben gestaltest, Christus musste für dich sterben und er starb für dich. Und er starb für dich, weil er dich lieb hat. Er ging für dich, weil er dich lieb hat. Und jetzt will er dich verändern. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wir merken, Paulus redet hier in allem Ernst. Es ist nichts, naja, mache ich das halt, sondern er appelliert auf den ganzen Eifer. Und dann ist die Frage, ja, Paulus, wie funktioniert denn das? Ja, wie mache ich das denn? Wie funktioniert das? Schlagen wir mal gemeinsam ein paar Seiten weiter. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 15. Erster Petrus 1, die Verse 13 bis 15. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Also, wie funktioniert das? Es fängt an mit umgürtet die Lenden. Man kann auch sagen, mach dich gefasst, rüste dich. Sobald du es angehen willst, werden innere Kämpfe kommen. Innere Kämpfe, äußere Kämpfe. Musst du echt so übertrieben sein? Sag mal, Uli, warum tust du nicht schwarzarbeiten? Also, das kriegst du auf dem Bau immer wieder zum Hören. Ich sag dann immer, ich habe keine Zeit. Ich habe anderes zu tun und Wichtigeres. Aber wenn einer ganz genau nachfragt, dann sage ich, ich tue es nicht, weil ich den Staat bestehle. Aber es ist doch alles so teuer heute. Ja, mein, dann kann ich es mir halt nicht leisten, dann lasse ich es halt. Aber ich möchte nicht auf meine Seele was legen, was nicht in Ordnung ist. Naja, da kannst du doch mal mitmachen. Wir gehen heute einen trinken. Ich muss mir seit 25 Jahren anhören. Sag mal, trinkst du überhaupt kein Bier? Ich trinke ab und zu ein Bier. Aber bevor ich zum Glauben gefunden habe, war ich ein Säufer. Okay? Ich habe über die Maßen viel getrunken. Und als ich zum Glauben gefunden habe, wollte ich nichts mehr trinken. Und seitdem trinke ich nichts mehr. Ab und zu mal trinke ich einen Radler oder so. Oder alkoholfrei, okay? Man sagt ja, Radler ist ja schon kein Alkohol mehr drin und bei mir gibt's den sogar nur in alkoholfrei. Das ist meins, okay? Wenn das nicht dein Problem war, dann ist das nicht dein Problem, aber es war meins. Und daher sage ich danke, Herr Jesus, dass ich das nicht mehr muss. Ja? Und daher möchte ich das nicht mehr. Umgürtet die Lenden. Diese inneren Kämpfe kommen. Und wenn du diese inneren Kämpfe hast, dann bring sie vor den Herrn Jesus. Er weiß wohl, wie es dir damit geht. Er weiß wohl, dass du ein James-Bond-Fan bist und lieber einen Bond-Film anschaust, als jetzt in der Bibel zu lesen. Okay, ich rede von mir. Und der Geist Gottes kann dir das aber auch nehmen und kann dir vielleicht zur gegebenen Zeit auch das zeigen. Ich rede jetzt nicht, dass ihr nicht mal einen Film anschauen darfst, okay? Mache ich ganz genauso. Aber es gibt Zeiten, da gibt's wichtigere Dinge, als wie vor der Glotze zum Sitzen, oder? Okay? Alles zu seiner Zeit. Und so weiter. Dann heißt es hier, seid nüchtern. Seid nüchtern. Das heißt, nicht berauscht zu sein, sich nicht auch begeistern zu lassen von irgendwelchen Geistern oder irgendwelchen Träumen oder irgendwelchen Erscheinungen oder sich begeistern zu lassen von irgendwelchen Kraftwirkungen oder was es heute alles gibt. Der Jesus sagt, am Ende der Tage wird viel Verführung kommen. Und wir in der Christenheit erleben das. Es geht vieles durcheinander und mag wunderbar ausschauen, sich ganz toll anfühlen, aber es raubt uns die Nüchternheit. Seid nüchtern. Seid nüchtern, was das Wort Gottes angeht. Seid nüchtern, was den Geist Gottes angeht. Da komme ich nachher nur dazu. Seid nüchtern auch im Verständnis, wenn deine Gefühle mit dir durchgehen, runterzukommen, oder ihr kennst es vielleicht, du redest mit dem einen oder anderen und der sagt dann, die Bibel, das stimmt alles gar nicht. Ah, und der Herr Jesus, so und so. Jesus, wer war das schon? Seid nüchtern zu werden, wenn du diese Kämpfe hast, schlag die Evangelien auf, lies vom Herrn Jesus Schau im Wort Gottes nach und deine Seele kommt wieder zur Ruhe und du merkst, Herr Jesus, danke, du weißt um den Angriff, der gerade war, zum Beispiel. Seid nüchtern, das Wort Gottes beschreibt in einer Klarheit und Nüchternheit die Dinge. Wir sollen nicht Kinder sein am Verstand, sagt mal Paulus zu den Korinthern, glaube ich. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Werke, die du tun kannst. Was steht da im Text? Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Boah, das nimmt doch eine Last von deinem Herzen unglaublich. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Und Paulus hat seinen ganzen Dienst auf die Gnade gesetzt. Aus Gnade bin ich, was ich bin, sagt er an einer Stelle. Und an anderen Stelle, die Gnade Gottes war mächtig in mir. Und er hat gewirkt durch mich, sodass er sagen muss, alle Ehre gebührt dem Herrn. Er hat sich zur Verfügung gestellt und hat gesagt, hier bin ich Herr. Und das ist dein Dienst, zu sagen, hier bin ich Herr. Was soll ich tun? Welchen Weg soll ich gehen? Und wenn du auf eine Baustelle fährst, dann gibt dir der Chef, wenn es recht hergeht, die richtigen Werkzeuge mit, das richtige Material und so weiter. So ist es bei uns. Manchmal vergisst man es, okay. Aber der Herr hat dir Gaben gegeben und er ist es, der mithilft bei dem Dienst oder was auch immer vor dir steht. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. In 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7 steht ein wunderbares Wort. Da heißt es, wir aber haben diesen Schatz der Erlösung, diesen Schatz des Herrn Jesus, diesen Schatz des Geistes Gottes, der in uns wohnt, in irdenen Gefäßen. Das sind irdene Gefäße, okay? Die sind schwach, die fallen, die können manches nicht. Und dann heißt es, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei. Unglaublich. Das Übermaß der Kraft ist von Gott. Da kannst du einen tollen Akkuschrauber haben. Ich kann nur vom Bau raus reden, okay? Da hast du einen tollen Akkuschrauber. Boah, der blau oder grün oder was es alles für Marken gibt, gell? Und du hast das Ding in der Hand und du denkst dir, da geht ja gar nichts. Wo ist das Problem? Der Akku leer? Sehr gut. Wenn der Akku fehlt, oder? Also, du brauchst die Energiequelle, die das Ding zum Laufen bringt. Und das ist der Akku oder die Steckdose oder wie du es auch immer nennen magst. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der, die Übermaß der Kraft von Gott sei, dass er durch uns wirken kann. Und ihm wird die Ehre zuteil, nicht dir. Oh, wie dürfen wir uns freuen, dass wir ihn dienen dürfen. Auf jeden Fall. Aber noch größer ist die Freude, wenn jemand dann mit staunenden Augen schaut und sagt, was? Und das hat Gott gemacht? Wunderbar. Wenn es mal nicht um dich geht, sondern um jemand anderen. Um den Herrn. Als gehorsame Kinder, wie wir vorher auch schon bei Philipperbrief gelesen haben, passt euch nicht den Begierden an. Ja, was ist denn das? Passt euch nicht den Begierden an. Die Begierden wollen, du begehrst etwas haben zu wollen. Das ist, dein Fleisch möchte jetzt alles Mögliche. Ich brauche die und die Maschine, Handwerker. Oder ich brauche die und die Kleider. Oder es ist für mich viel angenehmer, jetzt auszuschlafen. Boah, wir haben es 11 und ich soll schon aufstehen. Passt euch nicht den Begierden an. Deine Begierden werden immer wegziehen vom Herrn Jesus. Gell? Es gibt eine Sache, danach sollst du begierig sein und da bremst dich Gott auch nicht. Wer weiß es? der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Genau. Da diese Begierde, der darfst du Tag und Nacht nachgehen und da darfst du dich voll trinken und voll sein davon und dich freuen drüber. Aber diese Begierden, die dich zu Fall bringen wollen, die an jeder Ecke lauern. Ich weiß, wo wir von, ich fand das mal so schön, am Flughafen sind wir gelaufen oder interessantes Bild. Und da war der Weg, war gebahnt, also wenn ihr jetzt dann ausschaut, bis über die Tür hinaus und ihr wisst, wie groß so Flughafen sein können, da war in der Mitte ein Streifen, wo man gehen sollte. Und links und rechts waren Verkäufer. Jetzt war das ein fremdes Land und diese Verkäufer sind nicht so wie die unseren, die warten, bis jemand kommt, sondern die sind die ganze Zeit, ja, willst du was essen und das und jenes und so. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein schönes Bild für diese Begierden, die in unserem Herzen da sind. Weißt du, du gehst durch die Einkaufsstraße und da blinkt das auf und das und das und das und das. Und alles will dich vor diesen, von diesem Weg wegziehen. Passt euch nicht diesen Begierden an. Lass sie da Mut machen. Und wenn du es schwer tust, such eine Schwester oder einen Bruder zu deiner Seite, der dir da hilft, sich dem nicht hinzugeben. Seid heilig in eurem ganzen Wandel. Und hier ist es wichtig, wir gehen wieder auf den Philipperbrief zurück, Philipper 2. Hier ist es wichtig, den Herrn Jesus zu sehen in seinem Gehorsam. Meint ihr wirklich, das war einfach für ihn, diesen Weg zu gehen? Nein. Er war unglaublich schwer. Wir dürfen einen Einblick haben auf Gethsemane. Und da hat er ein paar Jünger zur Seite genommen und hat sie abgestellt, betet. Und ein Steinwurf weit, na, vielleicht bis zum Ausgang, ist er niederkniet und hat gerungen. Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Dreimal. Und dreimal kam keine Antwort vom Vater. Was heißt das? Es gibt keinen anderen Weg. Und so ist er dieser Weg gegangen. Aber Motivation, seine Motivation war die Liebe zu dir. Oh, ist es mir so wichtig, dass wir verstehen, was für eine Liebe der Herr Jesus zu uns hat. Was für eine Liebe der Vater zu uns hat. Was es ihn kostet hat, dich zu erkaufen. Was es bedeutet, in seiner Gnade zu leben. Was es bedeutet, dass der Geist Gottes in uns wohnt. In Ewigkeit, sagt Paulus. Damit wir unser Leben ausrichten nach unserem Zuhause hin. Dass wir darauf trachten, was droben ist. Dass das unser Zielgedanke ist. Dass unser Zielgedanke darauf beruht, was ist das Werk des Herrn? Was möchte er, dass ich tun? Ich bin doch sein. Ich habe ihn lieb und er hat mich lieb. Und er hat seine Liebe schon lange erwiesen. Dass wir das vor Augen haben. Okay, jetzt wandle ich hier auf der Erde und mache Fehler. Was ist denn, wenn ich was falsch mache? Oh, was ist, wenn ich richtig reingelangt habe? Vielleicht hast du schon mal irgendwo unten reingelangt und mal da ist eine tote Schnecke an der Hand oder anderes, oder? Bist voller Dreck. Und so passiert es dir manchmal auch im Glaubensleben. Du denkst nicht dran, schaust nicht nach, langst unten nein und hast die Hand voller Dreck. Naja, du gehst zum Händewaschen oder zum Füßewaschen, Johannes 13. 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt es, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht verleugnen. 1. Johannes 2, 1 bis 2. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Und dann haben wir Johannes 1, Vers 9, das Bekenntnis. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Oh, wie schwer ist es manchmal hinzustehen und zu bekennen. Herr Jesus, du hast recht. Ich habe mich an dem Bruder versündigt. Ich habe gelästert. und was uns alles einfällt. Hey, wir sind Menschen. Der Herr kennt uns und wir können offen und ehrlich auf ihn zukommen und ihm das sagen und wir sollen es. So lange liegt seine Hand schon schwer auf uns. Jetzt kommen wir zu Vers 13. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, heißt es hier. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Vers 13. Und das ist unglaublich schön, dass Gott seinen Geist in uns geben hat, dass er uns diesen Beistand geben hat, was der Johannes in Johannes 14 schreibt. Der Beistand oder der Sachwalter. Sachwalter ist jemand, der die Sache eines anderen verwaltet. Und wir gehören Gott, dem Vater, und er verwaltet. Und dass er uns diesen Geist in Ewigkeit geben hat. Ich möchte euch ein Buch empfehlen. Das, ich glaube, da müssten nur zwei hinten sein. Das heißt, Gott in uns, wie der Heilige Geist wirkt. Ich möchte euch empfehlen, gerade wenn du Kämpfe hast mit Gedanken, ja, was ist jetzt vom Heiligen Geist und was nicht, oder wie wirkt denn der Heilige Geist? Es ist sehr gut aufgearbeitet. Das Buch ist eigentlich über 100 Jahre alt. Das ist eine Neuauflage von einem Bruder, der sich die Mühe gemacht hat, einfach den Geist Gottes das zu beleuchten. Wie war der Geist im Garten Eden, da heißt es, und der Geist Gottes. Wie war das da? Also, da kam er zu ihnen im Garten. Bei den Israeliten sagt er, ich will in ihrer Mitte wohnen, und er wohnte in der Mitte. Und in der Gemeinde, als die Gemeinde entstanden ist, heißt es, er wohnt in euch. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen? Wir haben den Geist Gottes empfangen bei dem Moment, wo wir uns zum Herrn Jesus bekehrt haben. Du brauchst keine zweite Erfahrung. Du brauchst auch nicht, um den Geist Gottes zu bitten, sondern das Kind Gottes ist nur deswegen ein Kind Gottes, weil der Geist Gottes in ihm lebt und weil er wiedergeboren wurde durch das lebendige und unvergängliche Wort Gottes und erneuert durch den Geist Gottes. Also, du bist nur ein Kind Gottes, wenn der Geist Gottes in dir wohnt. Sonst bist du kein Kind Gottes. Der Römerbrief beschreibt es. Da heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also ich möchte es euch empfehlen. Es ist wirklich eine Hilfe, das Buch. Herbert, ihr habt es nur ein paar hinten. Okay, ja. Okay, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also wer hat angefangen? Gott hat angefangen, genau. Philipper 1, Vers 6. Der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden. Daher, Gott ist es, der in dir wohnt und wirkt. Daher, wenn uns der Geist was aufzeigt oder wenn er dich leitet, sei wachsam. So wie Samuel dreimal geweckt worden ist. Er konnte es nicht einordnen, jetzt kannst du es einordnen. Und er sagte, hier bin ich, dein Knecht hört. So eine Einstellung habt du auch, wenn das Wort Gottes dir was zeigt. Wo wohnt der Herr Jesus, wo wohnt der Geist Gottes? In den Kindern Gottes. Der wohnt glatt auf einer Baustelle. Gottes Bau und Gottes Ackerfeld seid ihr. Er verändert uns. Er baut an deinem Leben. Und er will bauen, lass ihn bauen. Als Salomo den Tempel baut hat, voll interessant, müsst ihr mal lesen, da heißt es, Sie haben die Steine vom Steinbruch genommen, im Steinbruch so behauen, dass sie am Tempelplatz nur noch eingesetzt werden mussten. Man hat kein eisernes Gerät am Tempelplatz gehört. Das ist für die Handwerker heutzutage etwas völlig Fremdes. Also es gibt Fertighäuser, aber da klappt's auch nicht immer. Und gewaltig, im Steinbruch wurde alles vorbereitet. Und ihr Lieben, schaut's nach Golgatha, den Stein, den die Bauleute verworfen haben. Golgatha ist ein Steinbruch. Dort wurden eiserne Nägel verwendet, um den Herrn ans Kreuz zu hauen. Dort ist alles bereitet worden. Und dann sagt Petrus, lasst euch als lebendige Steine aufbauen. Oh, das ist so gewaltig. Jetzt hat der Herr Jesus am Steinbruch alles vorbereitet, damit die Kinder, die zu ihm kommen, in die Gemeinde aufgebaut werden können. Und dort werden sie an rechten Platz gerückt. Oh, ich verliere mich schon wieder. Woher kommt die Kraft? Das haben wir vorher gelesen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, 2. Korinther 4, Vers 7, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei. Was ist das für ein Geist, der wirkt? 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Interessant, der Geist Gottes hat Kraft bewirkt, die Kraft bewirkt die Liebe und auch die Zucht. Die Zucht, Dinge nicht mehr tun zu wollen oder sie zu lassen. Und wenn es dich so bitzelt unter den Fingernägeln und du nicht mehr weißt, was du jetzt tun sollst, dann komm vor den Herrn und sag, Herr Jesus, mich zerreißt es gleich. Ich würde das so gerne tun, aber ich weiß, dass es falsch ist. Hilf mir da raus. Er ist treu. Gott ist treu. So, wer ist der Bauleiter und der Architekt? Gott selber. Psalm 32, den möchte ich euch ans Herz legen, den Psalm 32 zu lesen. Dann findet ihr die Stelle 8 bis 11, dann geht's drum, wo Gott selber sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Psalm 32. Vers 14 heißt es im Philipperbrief, tut alles ohne Murren und Bedenken. Ja, okay. Was soll ich jetzt alles tun? Heißt ja, tut alles ohne Murren und Bedenken. Philipper 4, Vers 8. Da heißt es, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also, tu dich nicht selbst austricksen und sag, ach, da steht alles. Ja, dann klaue ich halt jetzt mal dies oder jenes. Nein, ist nicht ehrbar. Ja? Oder dann stelle ich dem am Bein. Nein, ist nicht ehrbar. Alles, was gut ist, darauf sollst du bedacht sein. Was soll ich dann nicht tun? Ist ja die nächste Frage. Auch hier ist das Wort Gottes voll. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 8. Nur ein Abschnitt, da heißt es, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, okay? Ihr kennt Zorn. Wut. Ihr kennt Wut, bin mir sicher. Bosheit. Oh, ihr kennt bestimmt Bosheit. Das ist das, was in deinem Herzen vorgeht, wenn du überlegst, wie du dem Nächsten irgendwie eins auswischen kannst. Okay? Leg's ab. Bosheit. Lästerung. Oh. Lästern wird so schön beschrieben. Das ist wie ein Leckerbissen da, wie so ein schönes Schnitzel, wo du denkst, ah, Und nochmal eins drauf und so weiter. Wie können wir böse reden? Auch die Kinder Gottes. Okay? Leg es ab. Leg es ab. Hässliche Redensarten aus eurem Mund und so weiter und so fort. Und wir würden hier eine Vielzahl an Dingen finden. Da ist nirgends was Gescheites dabei. Leg es ab. Warum soll man das tun? Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Vers 15 war das. Untadelig. Der Chef ist zu mir mal gekommen. Oh, das war nicht schön. Da sagt er, Uli, mein Seniorchef, der war ziemlich hart. Uli, ich muss dich tadeln. Dann haben wir nur gedacht, was ist das für ein Wort? Das kenne ich gar nicht. Also einfach, ich kann es wirklich nicht. Die haben mir gedacht, es muss negativ sein für mich. War es danach auch. Und er hat mir gezeigt, was ich alles falsch gemacht habe und das geht gar nicht und so weiter und so fort. Und er hat vollkommen recht gehabt. Ich muss dich tadeln. Und so tadelt auch Gott. Er zieht doch seine Kinder. Er lässt sie doch nicht laufen. Er setzt doch nicht Kinder in die Welt und sagt, jetzt macht's mal. Er weiß doch, wie wir drauf sind. Gott tadelt uns auch. Da heißt es im Hebräerbrief, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Tadel ist erstmal ein Hinweis oder ein, hey, lass das. Züchtigung ist dann schon mehr, dann kriegst du eine drauf. Und ich glaube, der ein oder andere von den Brüdern, die hier sind, die kennen das, wenn du mal eine draufgekriegt hast. Und es tut weh. Aber danach bist du dankbar, weil Gott dich wieder zurückgezogen hat. Der Weg ist meistens schlecht für dich und für den Nächsten. Er leitet mich auf Wegen, Pfaden der Gerechtigkeit. Da heißt es, ich hoffe, ihr könnt's noch, ich beziehe schon wieder an los, da heißt es, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt, Philipper 4, 15. Der Herr Jesus hat uns hier lassen, ganz bewusst. Es wäre viel leichter, wenn er uns, du findest zum Glauben und zack, bumm, hätte er dich weggenommen. Aber er hat uns ganz bewusst hier lassen, dass wir zum Licht sein sollen für einen, für den Nächsten, für den Arbeitskollegen, Freund, Verwandte und so weiter, dass wir ein Licht sind, um ihm zu zeigen, wo es rausgeht hier. Ich habe sie überschrieben, hat jemand mal Licht? Ihr seid das Licht der Welt. Daher hat er uns hier lassen, damit wir seinen Namen verkünden und seine Herrlichkeit. Johannes 17 haben wir eingangs schon gehört. Vers 15 und 16 heißt es, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und doch sind wir hier in unserem Dienstbereich, bis wir heimgehen. Und wie soll man dienen? Vers 16, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn du etwas darbietest, die Fachmänner dafür sind die Werbefachleute, oder? Da hast du jetzt mal einen ganz gewöhnlichen Keks, der wird dir präsentiert, als ob es das Nonplusultra ist. Okay? Es geht nicht darum, jetzt eine Fassade aufzubauen, sondern, was hat er im Vorfeld gesagt? Unser Leben soll Gott entsprechend sein. Und so können wir auch das Evangelium darbieten, damit das Gegenüber merkt, hey, das ist ja echt. Wow, ich hab den gekannt früher. Aber du warst doch so ein Säufer. Was ist jetzt mit dir passiert? Damit ihr das Leben darbietet, das Wort Gottes darbietet. Schau mal, Gott hat mein Leben verändert. Und der andere kann es sehen. Okay. Ich kürze ab. Ich komme zum Schluss. Vers 17 wäre noch sehr interessant. Bitte lest den in aller Ruhe, inklusive mit Philipper 1,21. Und zum Schluss sagt er, in gleicher Weise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Du hast allen Grund, fröhlich zu sein und dich zu freuen. Was hast du für eine große Erlösung? Und vielleicht bist du bekümmert jetzt über manche Dinge, die der Geist Gottes dir im Herzen aufzeigt hat. Über manches, was du vielleicht ändern solltest. Nehemia 8, Vers 10 heißt es, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freu dich an deinem Herrn. Schau auf ihn. Dinge, worüber du dich freust, mit denen umgibst du dich. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das ist das, was die Gemeinde bewegt. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Mein letzter Vers, wirklich. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vielen herzlichen Dank für eure Geduld. Meine ganz ehrlich, dass ihr so lange zugehört habt. Eine gute Woche euch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke.